Guten Morgen, ihr Lieben. Der Herr ist auferstanden. So ist's recht. Das ist der Gruß der Christen von alters her am Ostersonntagmorgen. Und dieser Gruß bedeutet sozusagen, der Herr ist auf und davon. Und deswegen soll ja auch der Titel der Predigt heute Morgen so heißen. Die Auferstehung ist der Kernpunkt des christlichen Glaubens. Wenn dieses wichtige Ereignis nicht stattgefunden hätte, dann könnten alle Christen ihre Koffer packen. Paulus drückt das in 1. Korinther 15, Vers 14 so aus: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere ganze Predigt total vergeblich und auch euer Glaube ist dann vergeblich. Alles, woran wir glauben, auf was wir vertrauen und nachdem wir unser Leben ausrichten, basiert darauf, dass Jesus lebt und dass er den Tod überwunden hat. Jesus ist auferstanden. Ohne diese drei Worte wäre unser ganzer Glaube sinnlos. Und deswegen also der alte Ostergruß: Der Herr ist auferstanden. Genau, der Herr ist auf und davon. Und alles ist gut. Die Sache ist nochmal gut ausgegangen. Ende gut, alles gut, Happy End. Das Ende wird der Anfang. Und trotzdem ist das nicht immer die allgemeine Erfahrung aller, die heute Morgen hier sind. Nicht allen geht es heute Morgen gleich gut. Nicht alle befinden sich auf des Lebens Siegerstraße. Manche haben in diesem Augenblick Schmerzen. Und andere zweifeln an der Realität Gottes in ihrem Leben oder gar überhaupt. Und oft wissen wir gar nicht genau, wie wir aus einer solchen schmerzhaften Erfahrung, wie wir dann zu dieser heilsamen Erfahrung der Auferstehungskraft kommen sollen. Und das vielleicht sogar gerade, weil der Herr auf und davon ist. Der Predigttitel Auf und davon ist ja eine Polyseme-Redewendung. Das heißt, sie steht für verschiedene Bedeutungsinhalte. Auf und davon ist also am Ostersonntagmorgen sozusagen ein geistliches Teekesselchen. Die Redewendung auf und davon steht für Abschied und Neubeginn, für Verlust und Zerbruch genauso wie für den Aufbruch in eine hoffnungsvolle Zukunft. Und von daher ist dieser Titel natürlich ganz genau richtig für Ostern. Denn der Predigttitel Auf und Davon deutet darauf hin, dass die Auferstehung selber ein polysemes Ereignis ist, das vielerlei Bedeutungen und Auswirkungen in unserem Leben hat. Und eine solche Komplexität kann man auch nicht einfach mit nur einer einzigen vereinfachten Erzählung oder Formel beschreiben, da braucht es schon sehr viel mehr. Aber zum Glück haben wir ja vier Evangelien, die alle von der Auferstehung Jesu erzählen. Viele Kritiker merken natürlich an, das sei gar kein Glück, weil es ja doch Widersprüche zwischen den Auferstehungsberichten in den vier Evangelien gäbe. Wir haben ja vorhin Lukas gehört und werden in der Predigt Matthäus hören. Und die, die sowas sagen, die versuchen damit natürlich, die Auferstehung zu diskreditieren. Und ja, es ist wahr, die Evangelisten liefern keine identische Liste von Frauen, die am Ostersonntag am Grab waren. Matthäus spricht von Maria von Magdala und von der anderen Maria. Markus erwähnt Maria von Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome. Lukas, der Arzt, gibt uns eine ausführliche Liste mit Maria von Magdala, Johanna und Maria des Jakobus Mutter und anderen mit ihnen. Und Johannes zitiert nur den Namen von Maria von Magdala. Auch was die Engel betrifft, die den Frauen am Grab erschienen sind, gibt es Unterschiede. Matthäus erwähnt nur einen davon, Markus auch, während Lukas, wie wir vorhin gehört haben, immer sehr genau, berichtet, dass es zwei Männer mit glänzenden Kleidern waren. Und auch Johannes spricht von zwei Engeln in weißen Gewändern. Aber das bedeutet für mich alles einfach nur Ergänzung. Und Ergänzung heißt nicht Widerspruch. Die Berichte fokussieren sich auf ganz bestimmte Zwischenhandlungen und verkürzen gewisse andere Gegebenheiten oder erwähnen sie nur am Rande. Aber im Wesentlichen sind sich doch alle Berichte einig. Und ich schlage euch mal eine Zusammenschau vor, die ich von meinem Freund Mario Warnschaffer habe. Erstens, die Frauen gehen gemeinsam zum Grab. Und Maria von Magdala gehört dazu. Sie stellen fest, dass der Stein weggerollt wurde und dass der Leichnam Jesu verschwunden ist. Mindestens eine von den Frauen geht zu den Jüngern zurück, darunter Maria von Magdala. Ihnen begegnet Jesus noch nicht, denn Maria sagt in Johannes 20, Vers 2, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Petrus und Johannes gehen zum Grab, wo die anderen Frauen warten und stellen auch fest, dass der Leichnam verschwunden ist. Dann kehren sie zurück. Die Frauen gehen wieder in das Grab und sehen dann die zwei Engel, die ihnen befehlen, die Nachricht der Auferstehung Jesu zu verkünden. Und Maria von Magdala ist die erste, die Jesus draußen sieht. Die anderen Frauen sind dann auch Zeugen. Und alle zusammen gehen sie dann zu den Jüngern, aber die glauben ihrem Bericht nicht. So könnte man das zum Beispiel zusammenschauen. Und die Unterschiede, die da bestehen, die Unterschiede kann und muss man mit der Geistesgabe der Ambiguitätstoleranz wahrnehmen und aushalten, über die ich hier noch nie gepredigt habe, was ich aber gerne auch einmal tun könnte. Ambiguitätstoleranz heißt auf den Punkt gebracht, kurz unterschiedliche, also polyseme bis hin zu sich widersprechende Betrachtungsweisen oder Meinungen in der Liebeskraft des Heiligen Geistes, der Heiligen Ruach, bestehen zu lassen und auszuhalten mit dem Blick auf den auferstandenen Jesus, der unser aller Herr und Heiland ist. Jeder der Evangelisten hat also von Dingen gesprochen, die er für wichtig hielt und hat andere Geschehnisse weggelassen, weil sie ihm überflüssig erschienen. Und das liegt wiederum an der Erfahrung der Auferstehungskraft. Die Evangelisten wollten gar nicht jede Einzelheit akribisch beschreiben, sondern sie schauten Jesus an, waren von ihm begeistert und wollten diese Ergriffenheit mit anderen Menschen teilen. Und wir schauen uns heute einmal in der Predigt den Bericht von Matthäus an, in Matthäus 28, 1 bis 10. Matthäus beschreibt den Weg zur Auferstehung bzw. zum Erleben der Auferstehungskraft in vier Stationen. Als Verlust, auf und davon ist das Glück, auf und davon die Lebensfreude, auf und davon auch die Hoffnung. Dann beschreibt er den Weg zur Auferstehung als Irritation. Auf und davon ist der Treibsand der Trauer, der Mahlstrom des Blicks in den Abgrund. Dann beschreibt er den Weg zur Auferstehung als Neuausrichtung. Auf und davon ist das Gewohnte, das Althergebrachte. Und schließlich beschreibt er den Weg zur Auferstehung als Begegnung. Auf und davon ist die Macht des Todes und auf und davon sollen sich deswegen auch die Zeugen der Auferstehung machen und diese polyseme, frohmachende Botschaft in aller Welt verkünden. Und mit diesen vier Stationen beschreibt Matthäus meines Erachtens einen gangbaren Weg im Glauben, um die Auferstehungskraft Jesu zu entdecken und im eigenen Alltag erleben zu können. Machen wir uns also auf den Weg. Der Herr ist auferstanden, er ist auf und davon. Eine wunderbare Botschaft, die eigentlich all unsere Probleme im Handumdrehen oder sollte ich vielleicht eher sagen im Händeheben lösen sollte. Aber vielleicht ist es doch etwas zu schnell gedacht, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Man fragt sich natürlich, kann man mit so einer wunderbaren Botschaft überhaupt zu schnell sein? Ja, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue und auf das vieler anderer Christen, scheint es ja tatsächlich so zu sein, dass man damit zu schnell sein kann. Denn das Unglück, der Verlust, das Leiden, das im Endeffekt sicherlich auf jeden Fall alles durch die Kraft der Auferstehung gelöst werden wird, dieses Unglück, dieses Leiden, dieser Schmerz braucht seinen Raum auf dem Weg zur Auferstehung. Wenn der Boden nicht ordentlich bereitet ist, nicht ordentlich bearbeitet ist, dann kommt so eine Botschaft auch nur oberflächlich an. Kann schnell vom Winde verweht werden oder von Vögeln wieder aufgepickt werden. Auf jeden Fall kann die Botschaft von der Auferstehung auch schnell wieder auf und davon sein. Denn das auf und davon Auferstehung bedeutet, das weiß am ersten Ostersonntagmorgen ja noch niemand. Wir kennen ja schon den Ausgang der Ostergeschichte. Für uns ist das gar nichts mehr Besonderes. Aber wenn wir selber in Situationen unseres Lebens feststecken, in denen wir unbedingt Erlösung und Auferstehungskraft brauchen, dann geht es uns doch auch immer wieder so wie den ersten Christen auf der ersten Wegstrecke zur Auferstehung. Aber nach dem Sabbat, also nach dem Feiertag, nach der Stille des ersten Schocks durch die Nachricht von der Katastrophe, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Für die Jüngerinnen und Jünger ist es der erste Tag der Woche. Es ist ein Alltag, also in etwa so wie für uns heute ein Montag. Wir kommen ja heute zum Ostergottesdienst und haben einen freien Tag vor uns. Die Frauen damals hatten nach diesem Gottesdienst einen normalen, harten Arbeitstag vor sich. Um sie herum war nicht die Ruhe, die wir heute Morgen erleben, sondern da war Verkehr, da war Lärm, da waren offene Geschäfte, da waren Gerüche, Leute haben aufgebaut, sind hin und her gerannt und dergleichen mehr. Die Feiertagsruhe, die Besinnlichkeit des Sabbats, war auf und davon. Und in dieser Atmosphäre müssen sie mit ihrer Trauer umgehen. Deswegen machen sie sich schon ganz früh auf den Weg, wo sie vielleicht noch die Chance haben, allein zu sein, aber ganz ruhig wird es da auch schon nicht mehr gewesen sein. Und, ihr Lieben, es sind übrigens Frauen. Das kann man irgendwie gar nicht oft genug erwähnen. Es sind Frauen. Wenn die Männer noch wie gelähmt ihre Wunden lecken, machen die Frauen sich schon wieder auf und tun etwas. Sie stellen sich ihrer Trauer. Sie sind vielleicht sogar wütend auf Jesus. Wie hat er sie einfach verlassen können? Hätte er nicht diplomatischer sein können? Hätte er nicht fliehen können? Hätte er nicht seine göttliche Kraft anwenden können? So mögen sie irgendwie gedacht haben, was ganz normal ist und zur Trauer dazugehört. Jedenfalls, auch wenn man das ganz gerne vergisst oder es manchmal so nicht so erscheinen mag, als seien Frauen ein gleichberechtigter Teil der Kirche, weil die Besetzung kirchlicher Hierarchien das nicht abbildet. Frauen sind an allen wichtigen Ereignissen in der Heilsgeschichte wesentlich beteiligt. Das wollte ich nur mal gesagt haben zwischendurch. Für die Frauen jedenfalls bedeutet an diesem ersten Tag der Woche der Auferstehungsslogan auf und davon zunächst einmal einfach nur Verlust. Es ist für sie ein trauriger Montag. Denn das Letzte, was sie von Jesus wissen, ist, dass er gestorben ist. Und mit ihm alle Hoffnungen auf eine Veränderung oder sogar Verbesserung ihrer Lebensumstände und der Verhältnisse der Welt. Und so, in dieser Grundstimmung gehen sie schwerfällig und beladen Schritt für Schritt zum Grab, um ihrem toten Helden die letzte Ehre zu erweisen. Die Frauen machen sich bereit, dem Leichnam zu begegnen, der gestorbenen Hoffnung. Und ihr Lieben, ich kann dieses Gefühl so gut nachempfinden, seit mein Vater im letzten September gestorben ist. Ich war an diesem Tag in Ludwigsburg und habe gerade eine Hochzeit gemacht. Und als wir gerade fertig waren und zur Feier gehen wollten, da rief mich mein Bruder an und sagte nur: Micky, komm nach Hause. Und da wusste ich Bescheid. Und auch wenn ich mit meinem Vater in den Tagen zuvor viel über die Hoffnung auf das ewige Leben gesprochen hatte und ich wusste, dass er sich freute, nach Hause in seine himmlische Heimat zu gehen und von seinem irdischen Leiden erlöst zu sein, war es doch eine unglaublich schwere Fahrt nach Frankfurt. Und die Stufen hoch in den ersten Stock in meinem Elternhaus sind mir noch nie so beschwerlich vorgekommen. Und das ist völlig normal, ihr Lieben. Die Trauer hat ihren Raum auf dem Weg zur Auferstehung hin. Das darf man nicht einfach übertünchen oder wegblenden. Jesus selber hatte in den Tagen davor seinen Freunden ja auch von der Hoffnung auf die Auferstehung erzählt. Aber wenn der Verlust in dein Leben tritt, dann vergisst du das erst einmal auch wieder. Auf dem Weg zur Auferstehung werden wir zunächst mit dem Schmerz des Verlustes konfrontiert. Wir nehmen ihn wahr. Und er blockiert uns auch erst einmal, er bremst uns aus, er verlangsamt uns. Aber es ist gut, dass wir uns damit konfrontieren. Das hat nichts mit Unglauben zu tun. Denn solange wir diesem Schmerz aus dem Weg gehen und ihn zu überdecken versuchen, geht er nicht weg, sondern bleibt tief in uns feststecken. Da stellt sich die Frage, wie soll es denn dann weitergehen? Auf dem Weg zur Auferstehung werden wir als zweites dann auch immer wieder eine wie auch immer geartete Erschütterung erleben. Eine Irritation. Denn Irritation hilft uns, Neues sehen zu können. Deswegen habe ich ja heute Morgen auch diese Kombination angezogen, um euch ein wenig zu irritieren, wobei ich nicht sicher bin, ob in dieser Gemeinde das Shirt oder der Anzug die Irritation darstellt. Aber wenn wir diese Irritation nicht erleben, diese Erschütterung, dann kämen wir nie weiter als bis zum verschlossenen Grab. Trauer ist wie Treibsand, der dich immer tiefer sinken lässt, immer weiter vom Leben wegführt. Du kannst auf nichts anderes mehr schauen als den Verlust, den du erlitten hast. Es ist ein Mahlstrom der Gefühle, der dich da mitreißt. Und von alleine kommst du da nur ganz schwer wieder heraus, es sei denn, du wärst ein Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen kann. Und das weiß Gott natürlich auch, dass wir keine Münchhausens sind, denn er hat uns als Menschen geschaffen, so wie wir sind. Also lässt er uns auch in dieser Situation nicht alleine, sondern er irritiert uns. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich da drauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Da geschieht jetzt also im Grunde genommen ganz großes Kino. Und man kann dieses Geschehen wohl zu Recht als eine irritierende Erfahrung beschreiben. Und unter Irritation versteht man einen Reiz oder eine Erregung, die auf jemanden oder etwas ausgeübt werden. Während die Auferstehung selber irgendwie still und leise vor sich gegangen zu sein scheint, bebt jetzt die Erde. Es gibt eine Engelserscheinung und der Stein wird weggerollt. Und es sind auch keine niedlichen Halleluja-Weihnachtsengelchen mit Pausbacken, die da auftreten, sondern es ist eine gewaltige Erscheinung, ein imposantes Wesen, zu dem man nicht einfach mal so fröhlich Hallo sagt, was man auch an der Reaktion der Grabwächter sehen kann, die ja immerhin als Soldaten doch einiges gewohnt gewesen sein dürften. Die waren nicht so leicht zu erschrecken. Aber die zittern jetzt wie Espenlaub und geraten in einen katatonischen Zustand wie Kaninchen vor einer Schlange. Und das erinnert uns natürlich an die Geschichte der Gottesbegegnung des Propheten Elia. Auch der war ja sozusagen in einer ängstlich-depressiven Schockstarre. Und Gott wollte auch ihn aus dieser Lähmung befreien, weil er ihm seine heilende Auferstehungskraft schenken wollte. Also ließ Gott auch damals bei Elia die Erde erbeben, er schmiss mit Felsbrocken um sich, Feuerstürme brausten an Elia vorbei und dergleichen mehr. Aber in all dem war der Herr nicht drin, ihr erinnert euch. Gott offenbarte sich erst in dem Klang der Stille, dem sanften Säuseln eines Windhauchs. Aber wer weiß, ob Elia das überhaupt bemerkt hätte, ohne dass er zuvor so aus seiner Starre herausgerissen worden wäre. Die Auferstehungskraft steckt nicht im Spektakel, aber wir brauchen das Spektakel, um aufgerüttelt zu werden und damit überhaupt wieder aufnahmefähig zu werden für etwas Neues. So kenne ich das zumindest immer wieder aus meinem eigenen Leben. Wichtige Ereignisse bzw. Begegnungen mit Gott geschahen immer in der Stille, aber es war ganz oft mit viel Brimborium außen herum verbunden. Es geschah mitten in einem lauten Gottesdienst, nach einer lauten Predigt, nach einem spektakulären Wunder. Als ich mich das erste Mal Jesus anvertraut habe, da geschah das in einer ungewöhnlichen, irritierenden Situation, nämlich an Fasching in einem Kloster. Aber das Gebet selber und das Erleben von Gottes Frieden geschah unbeobachtet in meinem Zimmer auf den Knien. Die Wiederherstellung nach langer Abstinenz von Gott und das Erleben seiner bedingungslosen Liebe geschah nach einem imposanten Lobpreisgottesdienst hier in Sachsenhausen, als mein Freund Martin Franke mich draußen vor der Kirche umarmt hat und mir erzählt hat, wie er und andere Freunde jahrelang still für mich gebetet hatten, damit mir in der Gottesferne nichts passiert. Oder als der Evangelist Reinhard Bonke mir die Hände aufgelegt hat und mir seine evangelistische Salbung übertragen hat, da geschah das nicht in einem Zelt oder auf einer Bühne vor tausenden Menschen, sondern heimlich, still und leise in seinem Wohnzimmer bei einer Tasse Kaffee. Wir brauchen einfach etwas, das uns aus unserer Trauer aufrüttelt, aus unserer Starre aufrüttelt, das uns aufmerksam macht, das uns bereit macht, dann das Stille und Leise zu empfangen. Und wenn du einmal dein eigenes Leben aus diesem Blickwinkel betrachtest, wirst du bestimmt auch einige spannende Geschichten entdecken und zu erzählen haben. Mach dich also auch in Zukunft auf so etwas gefasst. Nimm es nicht als Gegenwind, sondern nimm es als Geschenk, das dich aufmerksam machen soll. Wir brauchen einfach beides im Leben auf dem Weg zur Auferstehung. Aus der Erschütterung heraus öffnet sich dann der Blick auf neue Lebensmöglichkeiten. Denn die Irritation eröffnet einen Strauß von neuen Möglichkeiten. Wir sind nicht mehr gefangen in der Eindimensionalität des Todes, sondern wir können wieder wählen. Und das geschieht bei Matthäus am Grab Jesu so. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Auf dem Weg zur Auferstehung begegnen wir dann auch immer wieder der übernatürlichen Dimension. Glaube kann ohne die übernatürliche Dimension nicht gelingen, weil der christliche Glaube von Dingen handelt, die das Sichtbare und Erklärbare übersteigen. Wer von einem Gottwesen spricht, das ihn selber erschaffen hat, kann nicht allen Ernstes davon ausgehen, er könne die Natur eines solchen Wesens mit seinem Verstand begreifen. Dazu braucht man eine übernatürliche Hilfe. Ja, ich glaube auch, dass es genug gibt, das wir auf natürlichem Wege tun können und womit man einen christlichen Alltag auch gut ausfüllen kann, wenn es um Liebe und die Gerechtigkeit in der Welt geht. Aber es bleibt immer ein Rest, der darüber hinausgeht, wenn es um die Erfahrung der Auferstehungskraft in unserem persönlichen Leben geht. Und diesen Sense of Wonder, diese Erwartung des Übernatürlichen, sollten wir uns immer bewahren auf dem Weg zur Auferstehung. Sei also offen für übernatürliche Erfahrungen, denn sie sind ein wichtiger und notwendiger Bestandteil des Glaubens. Und so begegnen die Frauen im Matthäus-Evangelium dann auch einem übernatürlichen Wesen, nämlich einem Engel. Sie bekommen Kontakt mit der übernatürlichen Dimension der unsichtbaren geistlichen Wirklichkeit. Das ist berauschend, das ist super. Aber dabei darf man nicht stehen bleiben in dieser Euphorie, so toll das auch ist. Engel sind nur dienstbare Geister und sie weisen uns immer auf den hin, dem sie dienen, nämlich den auferstandenen Jesus Christus. Und das tut der Engel ja auch. Er bringt die Frauen in neue Handlungsmöglichkeiten auf Jesus hin. Sie können zunächst einmal überprüfen, dass sie im Grab nicht das finden, was sie befürchtet hatten, nämlich ihre zerstörte Lebenshoffnung. Und dann bekommen sie einen neuen Auftrag, diese Nachricht nämlich auch den anderen Christen weiterzusagen. Und sie bekommen einen Ort genannt, an dem sie dem auferstandenen Jesus persönlich begegnen können. Und wenn sie jetzt da stehen geblieben wären, bei dem Engel, bei der Erfahrung des Übernatürlichen, wären sie nie zur Begegnung mit Jesus gekommen. Und das wäre fatal gewesen. Und so kommen die von Trauer gelähmten Frauen auf der letzten Wegstrecke zur Auferstehung wieder in lebendige Bewegung. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Auf dem Weg zur Auferstehung begegnen wir immer Jesus persönlich. Ohne eine solche Begegnung ist Auferstehung nicht zu glauben. Ist sie nicht glaubhaft? Man kann sie nicht auf natürliche Weise erklären. Wenn man das tut, dann kommen nur solche Hilfskonstrukte heraus, wie zum Beispiel die Auferstehung ins Kerygma, also dass Jesus bloß in unseren Gedanken oder in unseren Predigten weiterlebt. Aber das ist viel zu wenig. Das kann ein Leben nicht wirklich nachhaltig verändern. Ohne die Begegnung mit dem leiblich auferstandenen Jesus ist die Auferstehung auch nicht wirksam in deinem Leben. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 15 ebenso deutlich: Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere ganze Predigt total vergeblich und auch euer Glaube ist dann vergeblich. Diese Erfahrung der Auferstehung durchbricht eben alle Grenzen. Sie geht weit hinaus über alle Kategorisierungen von fromm und nicht fromm oder so fromm und anders fromm. Das ist der Erfahrung der Auferstehung völlig wurscht, weil Gott unser Herz erreichen möchte. Als ich in Mainz Theologie studiert habe, habe ich bei Frau Professor Luise Schottroff, einer führenden feministischen Theologin, studiert und hatte ein Seminar Tod und Auferstehung bei ihr belegt. Und da gab es eben immer so zwei Lager. Da waren die Frommen, die wollten sich bestätigt wissen darin, dass Frau Schottroff ganz böse Sachen sagt als feministische Theologin. Und dann gab es das liberale Lager, die wollten hören, wie sie die Frommen diskreditiert und fertig macht. Das war halt leider immer so im Studium. Und dann hat Frau Schottroff von der Auferstehung Jesu erzählt. Und dann meldet sich einer aus der liberalen Fraktion und sagt: Frau Schottroff, was Sie da eben gesagt haben, das klingt ja fast so, als würden Sie an die leibliche Auferstehung Jesu glauben. Bang. Ruhe im Saal. Klassisch, wie im Film die Musik erstirbt und du hättest eine Stecknadel fallen hören können. Und dann sagte sie: Ach, wissen Sie, wenn ich nicht an die leibliche Auferstehung Jesu glauben könnte, dann würde doch nichts von dem, was wir hier tun, irgendeinen Sinn machen. Und dann waren wir alle baff. Alle zusammen. Denn das war die Osterbotschaft und die geht immer wieder direkt ins Herz. Alles, was ein Mensch tut im Namen Jesu, alles, was er irgendwie an Theologie verbreitet, alles, was er denkt, alles, was er glaubt, alles, was er lebt, alles, was er tut in der Kirche oder um die Gemeinde zu gestalten oder eben um mehr Gerechtigkeit Gottes in patriarchalisch erstarrte theologische Strukturen zu bringen, wie Frau Schottroff, macht keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und deswegen, ihr Lieben, wünsche ich euch allen von ganzem Herzen, dass ihr von diesem Ostern ausgehend viele persönliche Begegnungen mit dem Auferstandenen habt, damit das Leben sich in euch Bahn bricht und ihr seine Auferstehungskraft erleben könnt, damit euer Ende immer der Anfang Gottes werden kann. Und darum noch einmal: Der Herr ist auferstanden. Amen.